Wir hören Gottes heiliges Wort bei Markus Kapitel 10. Vor dem Gotteswort stehen wir auf. Da Jesus hinausgegangen war auf den Weg, lief einer herzu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus sprach: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, denn der einzige Gott. Du weißt die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemand täuschen, Ehre, Vater und Mutter. Er sprach: Meister, das habe ich alles gehalten von Jugend an. Jesus sah ihn an, liebte ihn und sprach: Eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber war unmütig über diese Rede und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Jesus sah um sich und sprach: Wie schwer werden die Reichen dieser Welt in das Reich Gottes kommen? Die Jünger entsetzten sich. Jesus sprach: Liebe Kinder, wie schwer ist, dass die, so ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen, ins Reich Gottes eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie entsetzten sich noch mehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt selig werden? Jesus sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir die Evangelien lesen, dann wird einsichtig, dass die Menschen in den Jahren, wo Christus über diese Erde ging, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Lagen zu ihm gekommen sind. Zu verschiedenen Zeiten, einmal viele am Tage, aber auch in der Nacht. Wir wissen alle die Geschichte von Nikodemus, dem der Herr in einer Nachtstunde sagte, in einer schlaflosen Nacht, damit der Arroganz kam eines Pharisäers, ja eines anmaßenden Theologen: Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und der Herr sagte: Ihr kriegt mich nicht in den Griff. Du musst von oben her geboren werden. So geht's nicht, Nikodemus. Es war in einer Nachtstunde. Und die Nacht hat etwas für sich. Unruhige Nächte in meinem Leben, für die bin ich jedenfalls dankbar. Unruhige Nächte vor der Predigt, die werden oft schöpferisch. Unruhige Nächte werden oft Gebet und führen in den Seufzer, der ankommt. Nächte können fruchtbar werden für den Himmel. Aber es kann auch anders sein. Es gibt auch unruhige Nächte, die wir haben, weil uns Fragen, Probleme nicht klar sind, wo wir ausweichen möchten. Und wo Gedankenschwierigkeiten kommen, wo die Denknot eigentlich die Mitte ist. Und vielleicht war es bei Nikodemus so. Ich weiß den Grund nicht, wer will es sagen, warum er nachts kam. Aber zweifellos hat das seine Gründe gehabt. Und die Tür zu Jesus war offen. Es gibt eine Unruhe auch in der Nacht, die Verheißung ist. Vergessen nicht, wie einmal ein Hauptmann der Fremdenlegion, der in der Nacht zu mir kam durch hohen Schnee, es war in Baden, mit dem Ehrenkreuz, mit dem Kreuz der Ehrenlegion auf der Brust, wie er zu mir kam und mir sagen wollte nach einer Predigt: Herr Pfarrer, was Sie heute Abend gepredigt, stimmt nicht. Ich sage: Was habe ich denn gesagt? Ja, Sie haben gesagt, dass die Gnade ausreicht. Ich sage: Jawohl, für alle Sünden, für meine nicht. Ich sage: Halt, stopp. Für Ihren nicht? Und da sagte er: Unmöglich, Sie wissen nicht, wer ich bin. Ich sage: Doch, denn ich weiß, wer ich bin. Es hat mir einer gesagt, der die Rätselfrage meines Lebens ist und geworden ist, dem ich es abnehme, dem ich mehr traue als mir selber. Da blieb er dabei. Für mich gibt's keine Gnade. Dann guckte ich so, es waren vielleicht 30 Zentimeter hohen Schnee, auf seine Füße, und da sah ich, dass er durch den Schnee in Puschen, oder wie nennt man das bei euch, in Hausschuhen, nicht, gekommen war. Klitschnass die Füße bis oben hin. Und als ich die Schuhe sah, die Puschen, da sagte ich ihm: Hören Sie mal, Sie sagen, Jesus nimmt Sie nicht an. Ich kann Ihnen hier vor der Tür schon sagen, wer nachts 3 Uhr durch den hohen Schnee kommt, mit Puschen, ach, entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, das habe ich gar nicht gesehen, ich hätte doch Schuhe anziehen müssen. Da merkt er überhaupt erst, dass er Puschen anhatte. Ich sage: Wer so kommt, der ist komplett importiert für den Himmel. Denn das ist mehr als Ihr Wort. Kommen Sie her. Nicht? Und er kam zum Frieden. Er wird wahrscheinlich auf dem nächsten Abend der Jugendtag das besser sagen können als ich. Also die Nacht hat etwas für sich. Die Unruhe führt zur Ruhe. Ich wünsche dir eine unruhige Nacht. Ja, ich wünsche sie dir, damit du zu der Ruhe kommst des Volkes Gottes. Jesus, die Tür zu Jesus war immer offen. Also, aber auch am Tage sind viele Menschen zu ihm gekommen. Und nun komme ich auf die Umstände. Nicht wahr, wenn wir die biblischen Geschichten lesen, da lesen wir, dass die Menschen zu ihm gekommen sind, etwa im Tempel, wo die fromme Luft wehte. Wir würden heute sagen, in der Kirche. Da gehört sich das so, da nimmt niemand Anstoß. Na ja, natürlich, da sind wir auch dabei. Aber sie sind auch zu ihm gekommen auf anderen Plätzen. Etwa am Teich Bethesda, jene Frau, oder sogar, was doch mehr ist als ein frommes Wort, auf merkwürdigen Wegen, etwa der Zachäus, die Geschichte kennt ihr, nicht wahr, der sich vorstellte, auf einen Maulbeerbaum, und den Jesus herunterholte, gerade in dem Augenblick, wo er selber zum Kreuz ging, für den er eine offene Tür hatte. Oder ich denke an den Mann, merkwürdiger Gottesdienst, der in Kapernaum durch eine Decke kam. Die Kirchendach wurde aufgeschlagen. Man fragte nicht danach, was das kostet. Es war einkalkuliert, es lohnt sich. Auch ein Dach darf man kaputt schlagen. Wenn man zu Jesus kommen will, spielt gar keine Rolle, nicht? Und da baumelt mit einmal vom Himmel hoch, da komme ich hier eine Bettstelle runter, nicht? Eine komische Liturgie. Auch für euch Bayern, nicht? Und damit einmal, als Jesus die Bettstelle von oben her runterkommen sieht, da sagt er, nicht wahr, dir sind deine Sünden vergeben. Ein ganz merkwürdiges Wort. Denn der hat überhaupt nicht gebeichtet. Und nun nehmen die Pharisäer Anstoß daran, nicht wahr, wie kann der mit einmal Sünden vergeben? Seht, ich will mal wieder sagen, da seht ihr etwas, was ich jetzt testen möchte. Der Weg ist bei Jesus mehr Bekenntnis als das Wort. Wer durch die Decke kommt, kommt echt, nicht? Der braucht gar nicht mehr zu beichten. So wie du kommst, so empfängst du. Komm echt, das ist alles. Komm einmal echt in deinem Leben. Ich habe heute den ganzen Nachmittag nur beichten gehört. Und ich habe immer wieder gesehen, dass bei den Beichten, wo man echt kam, auch die Freude kam, nicht? Sitzen hier solche unter uns, die das wissen. Seht, komm echt und da liegt die Schwierigkeit. Dass wir einmal echt werden, komm durch die Decke. Oder bei den verschiedensten Gelegenheiten, in den Häusern, die Sünderin im Hause des Pharisäers, eine schwierige Sache. Die durchbrach die Eiswand, tja, der frommen Vorbehalte, kam, und so könnte ich weiter sagen, aber nun muss ich ja zu unserem Text heute Abend kommen. Nicht wahr? Und da haben wir hier einen Mann, der kommt auf offener Straße. Und da möchte ich einen Augenblick stehen bleiben. Seht, lieben Brüder und Schwestern, der Mann, von dem hier die Rede ist, der war, wir haben das Evangelium dreimal, der war, einmal wird gesagt, Schriftgelehrter, er war also Theologe und Format, er war Vorsteher der Schule und er war ein reicher Jüngling, er hatte also Rückendeckung, nicht, für alle Lagen. Und wer Geld hat, nun ja, der hat auch ein gewisses Ansehen. Und seht, aber der hat auch etwas zu verlieren, nämlich der muss achten, wenn man da in irgendeinem Sessel sitzt, auf das, was die Leute sagen, auf die öffentliche Meinung. Es gibt viele Menschen, die leben ihr ganzes Leben nur vom anderen her. Ich habe in den 32 Jahren, wo ich in Aalen Pfarrer war, es waren alles Großbauern, da habe ich mit Entschrecken gesehen, wie die Menschen abhängig sind in ihren Schützenvereinen, in ihren Kegelclubs und alles, was sie haben, in ihren Kaffee, nicht? Kränzchen und was da ist. Ich habe mit Schrecken gesehen, wie sie immer eine unheimliche Angst haben, was die anderen sagen, nicht? Dass man bloß nicht im Urteil der anderen anders ist, als wie sie alle marschieren. Wer hat schon den Mut, anders zu gehen, als die Masse geht? Seht, da liegt das Gefälle. Und seht, das wollen wir mal hoch anerkennen und positiv bewerten. Dieser junge Mann kommt auf offener Straße. Wenn ich heute Abend mit euch in Hamburg St. Pauli wäre, auf der Ripperbahn, da seht ihr die Tausende, nicht wahr, in die Häuser der Nacht gehen. Da geniert sich niemand, in die Hurenhäuser zu gehen. Oder in die Häuser der Laster, nicht wahr, da wo man alles verliert. Und das gehört sich so. Aber seht, ist das nicht merkwürdig, wenn heute Abend hier die Posaune bläst und die Kirchenglocken läuten, da sind manche, die gehen zur Kirche nicht mehr hin. Nicht? Da geniert man sich. Da möchte man nicht, bloß nicht bei den Frommen. Da sind Vorbehalte da, die kann man einfach nicht überwinden. Ich hätte zweifellos hier bei euch lieber gesprochen in einem Wirtshaussaal als hier, um die letzte Reihe zu erreichen. Aber nun ist es mal so. Ich gehe lieber dahin. Aber seht, auf offener Straße, ich will da mal bleiben, hättest du den Mut, auf offener Straße, nicht wahr, dort Jesus zu bekennen? Nicht, das ist gar nicht so einfach. Ich war neulich irgendwo in einem Sanatorium und sitze bei Tisch, neben mir sitzt ein Herr. Na ja, Essen wird aufgetragen, wir kommen ins Gespräch. Ja, was machen Sie denn? Ja, ich bin Staatssekretär in Bonn. Staatssekretär, na ja, ist schon eine Sache. Na ja, gut. Das Essen wird aufgetragen, ich falte die Hände und bete. Er ist so. Ich sage, entschuldigen Sie, Herr Staatssekretär, zu welcher Partei gehören Sie eigentlich? Der CDU. Ich sage, können Sie mir erklären, was C heißt? Er rutschte. Ja, christlich. Ja, weshalb sind Sie denn eigentlich in der CDU? Wie meinen Sie das, Herr Pfarrer? Ich sage, ich wundere mich, dass Sie nicht beten. Nicht? Warum haben Sie hier keinen Mut in diesen Laden? Warum verhalten Sie die Hände nicht? Er rutschte. Ich sage, ja. Er sagt, das kann ich gar nicht mehr, Herr Pfarrer. Ich sage, ja. Ich sage, was soll ich denn machen? Also, schmeckt Ihnen das Essen, nicht wahr? Meine Oma hat mir gelernt, nicht wahr, wer ungebet zu Tische geht und ungebet vom Tisch aus steht, der ist dem Ochs und Esel gleich und kommt nicht in das Himmelreich. Nicht? Die Schweine, die sagen auch nicht Danke. Nicht? Und wenn Sie nicht Danke sagen, schmeckt mir das Essen nicht. Ich sage einfach Danke. Nicht warum nicht? Nicht irgendwann. Ja, er rutschte wieder. Ja, beten Sie doch für mich. Sag, gut, mache ich, aber morgen beten Sie. Ja, wie können Sie mir eins aufschreiben? Habe ich ein Tischgebet aufgeschrieben. Dem Staatssekretär. Ich sage, am anderen Tag habe ich gesagt, Herr Staatssekretär, jetzt bete nicht ich, jetzt beten Sie. Und hat er gestottert, nicht abgelesen. Er konnte es noch nicht mal richtig. Verstehst du? Er hat mir neulich einen Brief geschrieben und gesagt, eins habe ich gelernt. Bei uns ist jetzt Tischgebet. Ich dachte, na ja, etwas, nicht? So fängt's an. Ist klar? Nicht? Also, nicht wahr? Auf offener Straße. Nicht? Wir alle sind heute gefordert, auf offener Straße zu bekennen. Die katholische Kirche, die evangelische Kirche, Guardini, den ich eng befreundet war, der größte Katholik, der mir jedenfalls am nächsten stand in meiner Ausrichtung. Der hat mir gesagt, das geistliche Hörvermögen schwindet in beiden Kirchen. Bei euch ist der Teilausverkauf im Gange. Bei uns kommt morgen der Totalausverkauf in der katholischen Kirche. Seht, da sind wir gefordert, jetzt aus dem bequemen, geruhigen, stillen Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, dass wir Jesus auf der Straße bekennen. Dass wir Menschen sind, die Tag und Nacht, nicht wahr, nun wirklich das ausstrahlen, nicht? Und das, wie ist dein Alibi? Bist du Christ? Wenn ich bei den Studenten bin, die wollen überhaupt nicht wissen, was ich rede. Die überprüfen mich, was ist denn dahinter, hinter dem Mann? Nicht? Hat er eine Geschichte? Ist das echt? Auf offener Straße. Und dieser junge Mann hatte den Mut, auf offener Straße Jesus zu suchen. Das wollen wir hoch anerkennen. Tust du das auch? Hast du den Mut? Nimmst du dein Leben, deine Lebensfrage, dein Woher, Wozu, Wohin, so ernst, dass du den einen fragst, der durch seinen Kreuzestod, durch die Auferstehung, wie alle bezeugen, bewiesen hat, dass er allein die Antwort ist, der Durchbruch durch alle religiösen Vorstellungen, die Wirklichkeit, ja oder nein? Ich kann verstehen, dass man zu Jesus Nein sagt, habe ich auch gesagt, dass man radikal ist. Aber ich kann nicht verstehen, wie eine gewisse Theologie und Philosophie ihn so mittelmäßig beurteilt, Jesus, dass man ihn einstufen will in eine Linie, nicht wahr, als ob er Sohn unter Söhnen, wie etwa Zahn sagt, gewesen sei. Unmöglich! Das kann man nicht machen. Dafür haben 10 Apostel ihre Köpfe nicht hingegeben, sondern dass er der Sohn der Ewigkeit war. Die Frage ist ernst. Ist die Testfrage Gottes an dich und an mich, an der sich Himmel und Hölle entscheidet, auch für euch in St. Markus. Sonst würde ich nicht hier stehen. Und Schadrach Maloka würde nicht hier Tag und Nacht in Afrika überall rumfliegen, wenn ihn das nicht triebe. Und der zweite, die Bewegung, er läuft zu Jesus. Es wäre eine schöne Sache, wenn heute Abend die Straße alles im Galopp nicht hier gekommen wäre, dass ich bloß noch einen Platz kriege. Vor einigen Monaten war ich in einer Stadt, vor einigen Jahren, 2 Jahre sind es her, in Bayerland hier, wo ich am 4. Abend aus dem Hotelfenster guckte, und da sind mir Tränen gekommen, weil ich sah, die ganze Straße war schwarz, die Kirche war überfüllt, und da wusste ich in dem Augenblick, die laufen ja nun nicht zu dem Kämmer. Was kann ich ihnen schon sagen? Sondern die wollen durch mich hindurch den hören, der das Wort der Ewigkeit ist, der die allein die Testfrage ist, deines Lebens, die Antwort Gottes auf dein Leben. Da bin ich still geworden und mir sind die Tränen gekommen, meiner Frau auch. Und ich habe gesagt, Herr Jesu, nun hilf doch, dass diese Menschen, die hier laufen, dass die dich ergreifen, dass die erst entdecken, was man mit eigener Vernunft und Kraft nach reformatorischer Theologie nicht erkennen kann. Und sie liefen. Eine laufende Bewegung ist viel wert. Diese schleppende, Betzel sagt, dieses Christentum, das nur lebt von Tag zu Tage, wo man die Kirchenbänke durchscheuert, das sagt Betzel. und nur mal gelegentlich hingeht, lieben Gott, einen Reverenzbesuch macht. Dieses satte, tote Christentum ist eigentlich gut, dass es mal zu Ende geht. Dass wir endlich mal zurückgeworfen werden auf die echte Frage. Ich habe gar nichts dagegen. Dass wir wirklich gefragt werden, was ist an deinem Leben? Bist du Christ oder bist du es nicht? Stirbst du dafür, wie die Untergrundkirche jetzt? Hunderttausende in Russland, Rumänien oder Wetschmene in China hineingehen ruhig in den Tod, weil sie wissen, der Tunnel hat einen Ausgang. Das ist das Große. Da kann kein Kommunismus mehr weiter. Stirb für Christus und du hast ihn ganz bezeugt. Und mir ist gewiss, dass auch für die Bekenntnisfront, die ich selber in Niedersachsen leite, es gar keinen anderen Weg morgen gibt. Dass wir nicht mit dem Stecken des Treibers unserer Jugend, die ich über alles liebe, und ich bin, das muss man mir wohl lassen, ich bin wirklich in der letzten Reihe. Und ich gehe wirklich in die Beatkeller und zu den Rocker und Gamblers, wenn ich kann. Nicht wahr, dass wir diese Jugend nur noch überzeugen können, vielleicht morgen mit unserem Sterben. Nun gut, dann sterben wir. Und das ist gut. Ein Bekenntnis ohne Martyrium gibt es überhaupt nicht. Damit wollen wir uns, das wollen wir klar sehen. Er lief. Neulich kommt zu mir in Zürich, als ich da in der irgendeiner großen Kirche, es war der Dom oder was da war, in Sakristei komme eine Frau und sagt zu mir, Herr Pfarrer, muss ich den Tag meiner Bekehrung wissen? Ich sage, na ja, wissen Sie, hören Sie mal, was habe ich in der Hand? Ja, ein Ring, was bedeutet der Ring? Nur, dass Sie verheiratet sind. Ich sage, ja, dass ich irgendwo mal das Ja zur Liebe meiner Frau gesagt, nicht? Ist doch klar, ja. Ja, ich sage, der liebe Gott fragt sie genauso. Er fragt sie zunächst nicht sakramental, nicht nach ihrer Kirchensteuer, auch nicht, ob sie evangelisch oder katholisch sind, würde ich alles recht geben. Ich habe von Betze gelernt, dass dieser große Mann, der Kirchenfürst in Bayerland war, dass er sagen konnte, ich bin Christ, ich bin Christ, ich bin Christ, ich bin Christ. Ach, da fällt mir ein, ich bin ja auch noch lutherischer Christ. Nicht? Also er wusste genau, das Gewicht liegt da. Und seht, so meine ich, dann habe ich der Frau gesagt, hören Sie mal, nicht dieser Ring sagt, dass ich das Ja gesagt habe. Der liebe Gott hat sie genauso gefragt wie bei einer Ehe. Er fragt sie, und so sagt Johannes, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Für sie, für mich. Er hat ihn gegeben in die Hölle. Er hat uns getestet in unserer Lebensfrage, woher, wozu, wohin, wie es draußen steht. Und nun sind wir gefragt. Von Gott. Von dem heiligen Gott. Und nun habe ich Stellung zu nehmen. Das erwartet Gott. Und diese Stellungnahme, die kann zunächst nicht mal, das ist für Gott ziemlich uninteressant, nicht in der kirchlichen Uniform stattfinden, sondern die muss zunächst mal gegeben werden mit dem Herzen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das war das Prophetische im Alten Bunde schon immer, der Kampf der Prophetie gegen eine falsche Theologie, eine falsche Priestertum, die das immer ummodeln wollen. Nein, Gott guckt immer aufs Herz, immer die Mitte. Und wenn du die Mitte hast, stimmt die Rechnung. Da sagt die Frau zu mir, ja, wenn ich den Tag meiner Bekehrung nicht weiß, ich sage, seien Sie ruhig, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber eine Zeit in meinem Leben, wo Umbruch war. Und ich kenne eine Ecke, wo ich mit einmal glauben konnte, mir sind meine Sünden vergeben. Wo ich singen konnte, mir ist Erbarmung wieder vorn. Das ist zweifellos in meinem Leben geworden, wo ich der Umbruch geschah. Da sagt sie, Sie meinen also, Sie würden nicht urteilen, wenn ich meine Bekehrung nicht weiß, dass ich dann kein Christ bin. Ich sage, nein. Wenn ein Kind vor mir steht, es atmet, es bewegt sich, es läuft, dann ist es hochwahrscheinlich geboren, auch wenn es seinen Geburtstag nicht weiß. Ich kann also an der Bewegung mehr ablesen als am Wort und an anderen Dingen. Die Welt heute um uns schaut uns Christen an auf die Bewegung. Jeder, mit dem ich zu tun habe, guckt dich an nach der Bewegung. In welcher Richtung bewegst du dich? In welcher Hoffnung lebst du? Von welcher Mitte her ist dein Leben bestimmt? Und dieser junge Mann, ja, er läuft. Und dies laufende Bewegung, die würde ich umschreiben mit Paulus, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, nicht? Und das Dritte, er kniet nieder. Das ist auch sehr wichtig, nicht wahr? Wir hatten neulich eine Freizeit bei uns, ich war in irgendeiner Stadt hier unten in Süddeutschland, und da hatte der katholische Dekan eingeladen zu meinen Vorträgen. Und hatte gesagt, geht zu Kemner hin, der ist so ähnlich wie Pater Leppich, da ist schon gut, geht man hin. Und da hatte ich die halbe Kirche immer vor Katholiken und die halbe Kirche evangelisch. Da war echte Ökumene. Und wenn ich abends sagte, ging in die Sakristei, da kamen gleich die Katholiken an, knieten nieder und dann, ich kannte die Beichtgebete schon, da wusste ich schon, die wollten beichten, nicht? Dann habe ich stundenlang die Beichten gehört. Und da habe ich sehr bald auch gemerkt, nicht wahr? Wenn sie eine Kuh geklaut hatten, dann hatten sie dem Herrn Dekan gesagt, na ja, wir hatten Strick geklaut, aber dass eine Kuh dran hing, das hatten sie dann eben nicht gesagt, nicht? Wie das oft geht. Und so kriegte der Dekan den Strick und ich kriegte die Kuh nun, nicht? Und nun wurde die Sache klar gemacht, unterm Kreuz, und dann habe ich evangelisch, unterm Kreuz, sie hingeführt, alle. Und das wurde eine wunderbare Sache. Es kamen über 80 Katholiken und Evangelische zu uns nach Kellingen in die Freizeit. Es war eine der gesegnetsten Freizeiten, die wirklich fruchtbar wurden. Und dann haben wir gesprochen, nicht wahr, das war nun echt ökumenisch. Die waren alle zum Glauben gekommen, auch die Katholiken, nicht wahr. Und nun waren wir einig und war wirklich Durchbruch da. Und nun kam die Frage, ja, wie ist das mit dem Beten? Und dann sagten die katholischen Brüder, ja, bei uns ist eigentlich das kniende Gebet mehr oder weniger nur so Gewohnheit, nicht? So ungefähr haben sie es ausgedrückt. Und dann kamen wir auf das kniende Beten und dann wurde da gesagt, ja, bei uns Evangelischen, wenn wir beten kniend, dann ist mehr dahinter, nicht? Oft. Und ich erlebe bei den Freizeiten, dass die Jugend mir oft sagt, nicht wahr, am dritten, vierten Tag, wenn so das Knistern losgeht auf den Zimmern, wenn einer durchbricht, der andere, und wenn es dann weitergeht und dann mit einmal der Klimawechsel kommt, dass irgendein Junge oder Mädchen mir sagt, Herr Pfarrer, wollen wir nicht auf die Knie gehen, nicht? Brauche ich gar nichts sagen. Ich mache nie kniendes Gebet, sondern ich lasse es kommen. Und dann ist es echt, nicht? Dann spüren sie alle vor einem großen Herrn, der mit einmal da ist. Da muss man knien, nicht? Vor dem kann ich knien. Nicht? Natürlich. Nicht wahr? Wie du betest, ob du liegend betest, stehend, sitzend, ob du im Bett betest oder kniend oder stehend, die Gebetsgebärden im Grunde zweitrangig, nicht? Denn Gott sieht das Herz an. Er testet immer dein Herz.